Hallo und herzlich willkommen zu Reingehen, dem Podcast zur Wochentaz. Immer samstags reden wir hier über zwei Geschichten aus unserer Wochenzeitung. Und wir reden mit den Kolleginnen, die diese Geschichten recherchiert und aufgeschrieben haben. Ich bin Stefan Hunglinger und in dieser Folge geht es um tödliche Geschäfte. Die Bundeswehr will groß einkaufen. Auch neuartige Kamikaze-Drohnen, bei denen der rechtslibertäre Investor Peter Thiel seine Finger im Spiel hat. Meine Kollegin Anne Fromm hat nachgefragt, ob auf Deutschlands wichtigster Rüstungsmesse in Nürnberg. Die Welt gehört allen Lebewesen, aber über sie bestimmen wollen wir Menschen allein. Was, wenn unser Entscheiden und Wirtschaften weniger Leid und Tod zur Folge hätte? Die Autorin Ute Scholb nimmt uns mit in ihre utopische Idee einer Biokratie. Das sind die Geschichten der Woche bei Reingehen. Neben mir sitzt jetzt Anne Fromm. Anne, du bist im Vorstand der taz, leitest aber auch das Ressort Reportage und Recherche. Du berichtest viel über sexualisierte Gewalt, über Machtmissbrauch und Desinformation. Schön, dass du jetzt hier bist.
Hallo Stefan.
Anne, für die Geschichte, über die wir jetzt sprechen wollen, bist du zusammen mit unserem Kollegen Jean-Philippe Back nach Nürnberg gereist, zur Rüstungsmesse Enforce Tech. Ich war noch nie auf einer Rüstungsmesse. Wer läuft denn da so rum? Und gibt es da so Häppchen in Raketenform und Panzerschlüsselanhänger? Oder wie muss man sich das da vorstellen?
Also Panzerschlüsselanhänger habe ich nicht gesehen, aber es gibt wirklich absurdes Merch. Also es gibt ganz viel so Badges, so Stoffaufnäher, die man sich wahrscheinlich auf die Uniform oder so nähen kann, in Form von Maschinengewehren und in Form von Schriftzügen von irgendwelchen Rüstungsfirmen und so. Das gibt's auf jeden Fall. Aber prinzipiell, also die Enforce Tech ist eine der wichtigsten, Sicherheits- und Verteidigungsmessen Europas. Die ist riesig. Ich war letztes Jahr schon da, sie ist dieses Jahr auf jeden Fall nochmal total gewachsen. Es sind so mehrere Hallen voll mit. Es gibt da natürlich alles, was so Rüstung, was man sich drunter vorstellt. Also da stehen Panzer, da stehen Drohnen, da stehen große Waffensysteme, dieser Iris-T, über den wir sehr lange geredet haben, diese Art LKW, mit von der Raketen starten können. Das steht da. Aber es gibt da auch ganz viel Medizinprodukte oder Hersteller von Nähgarn, mit dem man dann irgendwie Handschuhe zusammennähen kann und so. Es gibt die ganzen zivilen Ausstatter, also Gore-Tex, Lowa, die so Wanderschuhe herstellen, die sind da auch. Man kann da auch Instant-Kaffee für die Front kaufen. Also sozusagen so das ganze Spektrum, was so denkbar ist, wenn man über Rüstung, aber auch über Soldaten redet. Und weil du gefragt hast, wer da so rumläuft, interessantes Publikum, gerade für, wenn man so nicht so viel Berührung mit der Rüstungsindustrie hat oder aus so einem Taz-Kontext kommt, fand ich total krass. Also es gibt ganz wenig Frauen. Es gibt mehr Hunde als Frauen auf dieser Messe. Kampfhunde, Soldatenhunde und so weiter. Und ansonsten hat man wirklich von, sage ich mal, diesen Prepper, dicke Oberarme, gegelter Seitenscheitel über ganz viele Männer in Anzügen und Soldaten. Also was man auf jeden Fall sieht, ist, dass die Rüstungsbranche boomt. Da sprudelt das Gold, das Geld und es ist einfach eine riesengroße Business- und Verkaufsmesse auch.
Ihr habt ja auch ein paar bekannte Gesichter aus der Bundespolitik getroffen, richtig?
Genau, zum Beispiel Johannes Ahlt, der war selber lange Soldat und hat dann für die SPD kandidiert in Mecklenburg-Vorpommern, saß im Bundestag, saß im Verteidigungsausschuss und ist jetzt seit letzten Sommer, hat er sozusagen die Seiten gewechselt und verkauft jetzt selber Drohnen für so ein Rüstungs-Startup Stark Defense.
Durch den Krieg Russlands gibt es wieder mehr Bereitschaft aufzurüsten und eine ganze Reihe recht junger Rüstungs-Startups mischen jetzt die Branche auf. Was unterscheidet denn die von den etablierten Firmen, wie man sie kennt, Rheinmetall zum Beispiel?
Also es war ja lange, viele Jahrzehnte so, dass so die großen Unternehmen Rheinmetall, Airbus und so, die haben so dieses Rüstungsgeschäft unter sich aufgeteilt, weil sie vor allem schweres Gerät hergestellt haben, also Panzer, Waffen und so weiter. Was die aber so ein bisschen haben liegen lassen, war das ganze Thema Digitalisierung, Software und KI. Und genau in diese Lücke gehen jetzt seit ein paar Jahren, seit wirklich ganz kurzer Zeit eigentlich erst, so Startups rein. Und die verkörpern wirklich so ein ein bisschen neuen Geist der Rüstungsindustrie. Also man sieht es auch, der Rheinmetall-Stand jetzt auf der Rüstungsmesse war so ein ganz großer Stand, ganz viele eher ältere Männer in Anzügen. Es war so ein bisschen, die hatten da ihre Panzer ausgestellt und ihre Waffen und so weiter. Während die Startups, die haben alle so ganz, präsentieren sich so ganz agil und jung und eben nicht im Anzug und mit tollen Videos und toller Optik und so weiter. Und was die auszeichnet ist, die wurden oft gegründet von ehemaligen Soldaten oder Leuten, die in der Verteidigungsindustrie gearbeitet haben. Das heißt, die wissen, was die Bundeswehr braucht. Die sind nah an der Politik. Die konnten jetzt sehr schnell, natürlich durch den Ukraine-Krieg auch, sehr schnell ihre Geschäfte aufbauen und zum Teil auch wirklich hochdotierte Verträge abschließen.
Okay, also wir reden von Lobbyismus.
Letztlich Lobbyismus, ja. Also es gibt ein Institut, das heißt Informationsstelle Militarisierung. Das ist so aus der Friedensbewegung entstanden. Und die sagen, mit diesen neuen Startups, da entsteht gerade so ein neuer militärisch-industrieller Komplex, der sich auch nur schwer kontrollieren lässt.
Die Bundeswehr soll jetzt kräftig einkaufen dürfen bei diesen Startups, weil die Bundeswehr ja eine sogenannte Parlamentsarmee ist, ist der Bundestag dafür zuständig. Und was wurde denn da diese Woche beschlossen?
Genau, beschlossen wurde ein Geschäft, über das jetzt schon seit ein paar Wochen geredet und diskutiert wurde. Der Haushaltsausschuss hat sich am Mittwoch getroffen und hat zwei Verträge durchgewunken. Da geht es um die Beschaffung von Kamikaze-Drohnen. Also Kamikaze-Drohnen werden die umgangssprachlich genannt. Offiziell heißen die eigentlich Loitering Munition. Loitering ist das englische Wort für lauern. Das bedeutet, diese Drohnen werden abgeschossen und können theoretisch länger über ihrem Ziel lauern, bis dann ein Soldat am Boden den Abschussbefehl gibt. Und die waren lange umstritten. Also bis zum Ukraine-Krieg haben wir in Deutschland heftige Debatten gehabt, ob wir bewaffnete Drohnen wollen und so weiter. Und jetzt wollte die Bundeswehr eben welche einkaufen. Und jetzt ging es eben nicht mehr nur um die Frage, ob wir die überhaupt wollen, sondern zu welchen Bedingungen. Und was der Haushaltsausschuss am Mittwoch durchgewunken hat, ist im Prinzip ein Großauftrag für zwei deutsche Startups. Die heißen Stark Defense und Helsing. Die stellen genau diese Drohnen her für insgesamt 540 Millionen. Kauft jetzt die Bundeswehr erstmal ein paar tausend Stück, hat aber in Rahmenverträgen jetzt schon gesagt, dass sie jeweils bei jedem Unternehmen für bis zu 1 Milliarde diese Drohnen einkaufen können.
Also insgesamt 2 Milliarden.
Bis zu 2 Milliarden können sie jetzt ausgeben, um mehrere tausend Stück von diesen Drohnen zu kaufen.
Okay. Und der Bundesverteidigungsminister wollte aber eigentlich noch mehr.
Genau, der wollte eigentlich, dass diese Rahmenverträge bis zu 4,3 Milliarden gehen. Also der Haushaltsausschuss hat das dann gestern schon gedeckelt. Und trotzdem ist eben 1 Milliarde für ein Produkt, was diese Kamikaze-Drohnen sind, relativ neu. Diese Unternehmen sind relativ neu. Also es ist schon auch deswegen so heiß diskutiert worden, weil die Frage schon ist, was können die überhaupt und halten die, was sie versprechen?
Okay. Grundsätzlich findest du das Ganze aber richtig, so wie ich dich verstanden habe.
Naja, ich meine, wenn man sich anguckt, wie der Ukraine-Krieg mittlerweile geführt werden, das ist ein hauptsächlich durch Drohnen dominierter Krieg. Experten gehen davon aus, dass bis zu 80% aller Menschen, die in der Ukraine in diesem Krieg sterben, von Drohnen getötet werden. Das heißt, es wäre naiv, wenn Deutschland, die Bundeswehr, die NATO da nicht mit aufschließen würden oder zumindest dieser Entwicklung hinterherlaufen würden. Und es ist ja nun mal so, dass Deutschland und die NATO nicht genügend Soldaten haben, beziehungsweise nicht so viele wie Russland oder China oder so auffahren können. Das heißt, man muss irgendwie sich schon überlegen, wir sind in der Zeitenwende, es gibt eine Militarisierung, wie füllt man diese Lücke?
Mhm. Trotzdem gibt es viel Kritik. Die Grünen sagen zum Beispiel, hier wird irgendwie öffentliches Geld investiert, die Gewinne werden dann aber an die privaten Investoren gegeben. Und einer dieser Investoren ist Peter Thiel, der ist an Stark beteiligt, wie ich eure Recherche verstanden habe. Wer ist Peter Thiel und was ist das Problem daran, dass er an diesem Startup beteiligt ist?
Also Peter Thiel ist ein sehr mächtiger Unternehmer, Tech-Unternehmer aus den USA, Milliardär mittlerweile. Der hat mal angefangen mit PayPal, hat PayPal gegründet, hat aber in den letzten Jahren politisch eine krasse Rechtsverschiebung gemacht, also libertär bis antidemokratisch könnte man sagen. Er hat zum Beispiel Palantir mitgegründet. Das ist diese Spionagesoftware, die jetzt auch ICE in Minnesota eingesetzt hat, um Migranten aufzuspüren. Also hat sowohl auf der Entwicklung sehr zweifelhafte Sachen mitentwickelt und hat sich aber auch gehört zum Donald Trump und MAGA-Umfeld. Und deswegen kann man sich natürlich schon fragen, genau, er hat jetzt Geld gegeben für die Entwicklung dieser Drohne bei Stark Defense. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, was bedeutet das eigentlich, wenn so jemand Geld gibt? Welche Mitbestimmungsrechte hat er? Hat er die Möglichkeit, ins operative Geschäft einzugreifen? Kann er seine Technologie da irgendwie durchsetzen? Und so weiter.
Die zuständigen PolitikerInnen von den Regierungsparteien mussten darauf jetzt natürlich reagieren, auf diese Kritik. Was sagen die denn?
Also Boris Pistorius, der Verteidigungsminister der SPD, hat sich zwischenzeitlich auch besorgt gezeigt. Dann gab es aber wohl nochmal Verhandlungen mit Stark und dem Verteidigungsministerium, in dem Stark offenlegen sollte, wie sehr Peter Thiel beteiligt ist. Die sagen, er hält unter 10% und hat keinerlei Kontrolle. Das hat das Verteidigungsministerium denen geglaubt. Also sie haben sich das schriftlich versichern lassen. Soweit ich das recherchieren konnte, haben sie nicht die Verträge offengelegt oder so, sondern sie haben halt einfach gesagt, ja, der hat hier nichts mitzureden. Davon hat sich das Ministerium jetzt überzeugen lassen. Ich glaube, man muss gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Und ihr werdet uns sicher auf dem Laufenden halten, in der Taz und in der Wochentaz. Vielen Dank dafür schon mal, Anne. Ich hoffe aber, du bleibst noch einen Moment, denn du weißt ja, das Gesellschaftsteam der Wochentaz hat da noch was vorbereitet.
Ich bin gespannt.
Das Ding der Woche.
Liebe Anne, das Ding der Woche kommt diese Woche als Foto zu uns hier in diesem Umschlag. Und ich würde dich einmal bitten, das auszupacken. Darfst du es einfach aufreißen?
Zugeklebt sogar, ganz geheimnisvoll. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto von einer Urne und dahinter steht das Bild einer älteren Frau, die fast aussieht wie die Queen.
Kannst du dir vorstellen, um was es hier geht?
Also da ich jetzt diese Queen-Assoziation hatte, habe ich fast das Gefühl, vielleicht beerdigt ihr diese Woche die Monarchie nach Epstein und diesen ganzen Affären. Aber ich glaube, darum geht es eigentlich nicht.
Nee, darum geht es tatsächlich nicht. Es geht um diese Urne. Das ist eine besondere Urne. Und zwar ist es eigentlich ein Bluetooth-Lautsprecher, den Spotify jetzt herausbringt. Der ist ab dieser Woche zu haben in Urnenform. Der kostet $495. Und ist limitiert auf 150 Stück.
Mhm. Und wozu braucht man den? Friedhofsmusik, oder?
Es ist natürlich eine große Werbeaktion und sie funktioniert offensichtlich, denn wir sprechen jetzt darüber. Ja. Aber ich habe mich gefragt, wie findest du das? Eine Urne, die verbunden ist mit einem Lautsprecher. Ist es was Schönes, wenn man so die Lieblingsmusik der Verstorbenen laufen lassen kann in der Urne? Oder findest du das eher geschmacklos?
Ich finde es eher extrem komisch. Also es gibt ja Leute, die stellen sich ihre verstorbenen Haustiere oder so in der Urne hin. Deswegen gibt es da, glaube ich, Verwechslungsgefahr. Ich wüsste nicht, warum man sich das hinstellen soll.
In Deutschland weiß ich gar nicht, ob es möglich ist. In den USA darf man die Asche ja, glaube ich, mit nach Hause nehmen. Ja. In Deutschland ist es, glaube ich, noch nicht mal erlaubt.
Nee. Wie findest du es?
Ich finde es auch einigermaßen bizarr, wobei es natürlich den Vorteil haben könnte, dass man dann quasi unseren Podcast hören könnte über.
Das ist ja auch irgendwie morbide. Das Letzte, was man hört, ist unser Podcast und dann ist das Leben vorbei. Hoffentlich nicht.
Ich danke dir vielmals, Anne, dass du da warst.
Ja, gerne. Danke dir.
Bei mir ist jetzt Ute Scheub. Ute, du hast 1978 die Taz mitgegründet. Heute arbeitest du als freie Journalistin und Autorin von Sachbüchern. Deine Schwerpunkte dabei sind Ökologie, Frauenrechte und die Zukunft der Demokratie. Schön, dass du hier bist.
Ja, hallo, freue mich auch.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der erste Satz des Grundgesetzes und viele würden sagen, etwas vom Besseren, das Deutschland hervorgebracht hat. Aber du hast so deine Probleme mit diesem Satz, richtig? Woran liegt das, Ute?
Nee, habe ich nicht. Also ich finde das ist auch ein Satz, den ich für das Beste halte, was die Bundesrepublik hervorgebracht hat. Der ist unglaublich wichtig und es ist wunderschön, dass er gleich am Anfang des Grundgesetzes steht. Das einzige Problem, was ich halt damit habe, ist, dass Menschen sich ständig in der Gesetzgebung in den Mittelpunkt stellen. Und das müssen wir langfristig ändern, aber das ist wirklich ein langfristiges Projekt. Und weil ich einfach denke, Lebewesen haben auch ihre Rechte und ihre Würde und das sollte gewürdigt werden.
Lebewesenrechte möchtest du und die sollen Menschenrechten ähneln. Da wird der eine oder die andere jetzt sofort denken, typisch Taz, radikal das eine fordern, während das andere noch nicht mal ansatzweise umgesetzt ist.
Ja klar, ja, das stimmt natürlich, aber ich finde, das widerspricht sich nicht. Also man kann das eine tun, das andere nicht lassen und es ist dringend nötig, dass wir einfach ein bisschen weiterdenken. Wir sind total abhängig von anderen Lebewesen vor allem von Pflanzen, aber auch von Tieren. Wir nehmen die ja in unsere Nahrung auf, die Mikroben auch. Und die Algen produzieren unseren Sauerstoff, den wir verbrauchen und. Also ich kann stundenlang erzählen, wie abhängig wir von der Natur sind. Und es wird einfach nicht gewürdigt in unserer Gesetzgebung. Da gruppiert sich immer alles um den Menschen drum. Und es ist auch immer die Rede von Umwelt. Ich vermeide das Wort, weil ich Mitwelt viel schöner finde.
Ah, okay. Mitwelt.
Ja.
Was ist der Vorteil, wenn man von Mitwelt spricht?
Dass man eben nicht alleine da im Zentrum steht und alles um sich herum gruppiert, sondern die Mitwelt ist eine verbundene Welt von Menschen und anderen Lebewesen. Wir reihen uns ein in die Reihen der anderen Lebewesen.
Diese Nähe zu anderen Lebewesen, der wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind im Alltag, die schilderst du sehr eindrücklich und konkret in deinem Text. Da geht es zum einen um die Lebewesen, die in uns selbst drin leben.
Mhm.
Kannst du zu denen was sagen?
Na, die Mikroben und die Viren, und die sind ja alle dafür da, oder was heißt dafür da? Die leben in uns und verdauen unsere Nahrung und stellen uns die Energie zum Handeln und zum Denken und zum Gucken und zum Hören zur Verfügung. Und wir können überhaupt nicht ohne die leben. Auch Viren sind massenhaft, milliardenfach in unserem Darm. Also es gibt viel mehr kleine Lebewesen in uns und auf uns, als wir eigentlich überhaupt menschliche Zellen haben. Und das ist auch so ein Punkt, der sehr gerne vergessen wird. Und das kommt aus dem Boden ursprünglich. Also das geht dann in die Pflanzen, die wir essen. Es geht in die Tiere, die wir essen. Und auf diese Weise auch in uns. Und wir wissen inzwischen, dass die Artenvielfalt im Darm unheimlich abgenommen hat, weil die Artenvielfalt in der Natur auch so abgenommen hat durch menschliche Eingriffe und eine schlechte industrielle Landwirtschaft.
Also diese Trennung zwischen uns selbst und der Umwelt ist eigentlich eine künstliche.
So ist es.
So wie ich dich verstehe. Du sprichst aber auch über Lebewesen, quasi die wirklich außen sind, Papageien und Delfine zum Beispiel. Und du schreibst, und das hat mich aufhorchen lassen, Spinnen haben Persönlichkeiten, Ratten lachen gerne. Ist das wirklich so? Was hat es damit auf sich?
Also ich habe das natürlich nicht selbst erforscht, sondern es gibt halt Forscher, die das beobachtet haben und Biologen, die das aufgeschrieben haben in ihren Büchern. Also das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen.
Und was bringt Ratten zum Beispiel zum Lachen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich auch keine Ratte bin. Aber ich glaube, Kitzeln ist was relativ Universelles bei Tieren.
Worauf sie dann reagieren.
Genau.
Es sind aber eben nicht die Ratten, die Delfine und die Papageien und auch nicht die Mikroben, die die Welt dominieren, sondern wir Menschen. Und da habe ich mich gefragt, wie kam denn dieses menschenzentrierte Denken überhaupt in die Welt?
Mhm. Kleine Korrektur. Mikroben dominieren sehr wohl die Welt. Das ist viel, viel mehr als wir. Aber ja, zu deiner.
Das haben wir vielleicht in der Pandemie auch schmerzlich erleben müssen.
Genau. Zu deiner Frage. Ja, also zum einen ist das natürlich ein sehr altes Weltbild, was aus der Bibel kommt. Macht euch die Erde untertan, steht da sehr ultimativ als angebliche Forderung von Gott, wobei ich halt nach wie vor glaube, das ist ein Druckfehler und es müsste heißen, macht euch der Erde untertan. Also den Gesetzen der Erde und des Lebens. Damals hat es natürlich jemand formuliert, als die Menschen eben noch gar nicht so zahlreich waren. Da kann ich es irgendwie nachvollziehen. Also dass man sich auch gegen eine durchaus bedrohliche Natur schützen wollte durch so einen Spruch. Aber inzwischen hat sich das alles radikal geändert. Wir haben den Globus total verändert für unsere Zwecke. Und dann kam natürlich noch die industrielle Revolution dazu und ihre Vordenker der Aufklärung, René Descartes unter anderem. Und der war zum Beispiel der Meinung, dass Tiere einfach gar wie Automaten funktionieren, überhaupt nichts fühlen. Und der war sogar beteiligt daran, lebendige Tiere zu sezieren und also sehr unerfreuliche Dinge. Und es war natürlich eine Behauptung, weil natürlich fühlen Tiere ganz viel und auch Pflanzen fühlen, das weiß man inzwischen. Und eigentlich fühlt alles, also die ganzen Lebewesen fühlen. Und das müssen wir halt berücksichtigen, so langsam, wenn wir nicht alle anderen zum Aussterben bringen wollen.
Diese Vision einer Biokratie, wie du es ja auch nennst, die ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern da gibt es auch konkrete Schritte auf dem Weg zu dieser Utopie. Zum Beispiel haben ja die SchweizerInnen im Jahr 2000 schon, und ich zitiere, die Würde der Kreatur in ihre Bundesverfassung geschrieben. Unerhört.
Ganz genau. Und sie meinen damit auch Pflanzen und eben nicht nur Tiere. Und es ist wirklich die erste Nation der Welt, die das reingeschrieben hat. Das war die Konsequenz aus einem Volksentscheid gegen Gentechnik. Und es gibt aber natürlich auch noch viele andere Länder, die sowas inzwischen formuliert haben. Also die ersten waren Bolivien und Ecuador auf Initiative von Indigenen, die ein anderes Naturverhältnis haben, also die Erde als Muttererde sehen und so weiter, als Pachamama, wobei das eine schlechte Übersetzung ist. Und das steht jetzt quasi in deren, nicht nur quasi, es steht in deren Verfassung. Und man kann sich darauf berufen. Die Konsequenzen sind aber noch überschaubar und viele Gerichtsurteile waren dann doch pro Ausbeutung, sage ich mal, also von Ölkonzernen. Andere aber dagegen. Also es ist ein sehr widersprüchliches Bild, was sich da dann ergeben hat. Aber es gibt auch inzwischen andere. Neuseeland ist relativ weit vorne. Da haben die Maori, also auch Indigene, haben ein Mitspracherecht, wie es einen bestimmten Fluss geht. Die überwachen das, seinen Zustand. In Spanien ist es das Mar Menor, das ist eine Lagune, die einfach auch das Recht auf eine eigene Persönlichkeit zugesprochen bekommen hat. Manche versuchen das jetzt für die Isar oder auch für die Spree. Es gibt in Kanada mehrere solche Initiativen, auch für einen Fluss, aber auch für eine Reissorte, eine wilde Reissorte. Ein Land hat jetzt, ich habe jetzt ehrlich gesagt im Moment nicht drauf, welches hat wilde Bienen ein Recht auf eigene Persönlichkeit zugesprochen. Also es geht immer mehr so um die Welt und das finde ich einen tollen Ansatz.
So dass nicht nur Unternehmen dann Persönlichkeitsrechte haben, sondern auch nichtmenschliche Lebewesen.
Ganz genau, die ja wirklich fühlen im Gegensatz zu Unternehmen.
Und trotzdem hat man im Moment den Eindruck, vieles dreht sich auch zurück. Der Klimaschutz scheint irgendwie weggewischt als Thema. Glaubst du denn, dass wir die Kurve zur Biokratie noch kriegen werden?
Ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin ja schon jetzt 70. Ich werde das wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber ich glaube, weißt du, das ist auch eine Entwicklung, die ist ja nicht homogen, sondern die fängt in einem Land an und dann wird es vom anderen übernommen und so weiter. Das ist ja immer eine Kaskade, sowas, ne? Mit den Menschenrechten war es ja auch so. Das setzt sich allmählich durch, ne? Und ist natürlich nie wirklich verwirklicht. Aber wenn immer mehr mitmachen, ist das ja schon ein großer Unterschied. Und ich beobachte halt in den letzten, sagen wir mal, vielleicht 10 Jahren, dass indigene Stimmen immer stärker werden. Zum Beispiel auch auf den Klimakonferenzen. Die haben jetzt auch wirklich mehr Einfluss als früher. Die werden ernster genommen und die haben wirklich ein anderes Verhältnis zur Natur. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da wirklich was in Gang kommt. Wir haben so einen blöden europäischen Blickwinkel. Wir sind ja auch nicht mehr indigen oder wir sind alle indigen. Ich weiß nicht genau, wie man das definieren soll. Auf jeden Fall, wenn wir nur auf Europa gucken, ist nicht so viel los hier, aber die Welt ist nun wahrhaftig viel größer und es gibt noch eine Menge Gruppen, die ein anderes Verhältnis und ein lebendigeres Verhältnis zur Natur haben.
Umso wichtiger, dass du uns davon erzählt hast und erzählst. Ich danke dir vielmals, Ute.
Gerne. Danke dir.
Das war Reingehen, die Geschichten der Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und teilt den Podcast mit allen, denen ihr Gutes wünscht. Die Texte zu dieser Folge und viele weitere spannende Recherchen findet ihr am Kiosk in der gedruckten Wochentaz oder auf taz.de. Die Taz im Netz hat keine Paywall. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das tun über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Den Link packe ich in die Shownotes. Wenn ihr Lob, Kritik oder Wünsche habt, schreibt uns gerne an reingehen@taz.de. Ein großes Danke an Daniel Fromm für den Schnitt, Eva-Lotte Andareja für die Produktion, Danke an Nikolai Kühling für die Musik. Danke an Sima Ebrahimi und Lisa Schwedek für das Cover. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Nee, nochmal.
Fantastisch, ja. Aber ich glaube, vielleicht ist das mit der Würde des Menschen auch schon provokativ genug. Ich finde das ein wirklich super Gedanken, der mir wirklich also so ein kleines Feuerwerk in meinem Kopf entzündet hat.
Aufgenommen. So, okay, ja. Ja.
Ah, super. Perfekt. Warte, jetzt mache ich hier mir noch die Zeit an, weil beim letzten Mal habe ich mich dann total verquatscht.
So, jetzt muss ich mal auf ausdrücken.
Recording stopped.